und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Philipperbrief im ersten Kapitel. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, was ist eure größte Sorge? Naja, wir leben in Wohlstand und Frieden, also eigentlich haben wir ja gar keine Sorgen. Oder doch? Also bei denen, die Jesus nicht kennen und nicht nachfolgen, denke ich mir, die größten Sorgen drehen sich irgendwie um Geld, um Einkommen, Beruf und um die Gesundheit. Besonders wenn man älter wird und der Arzt nicht für jede Krankheit sofort eine Heilung zur Verfügung hat. Ja, das kann einen schon Sorgen machen. Aber wir als Christen in der Nachfolge wissen ja, dass wir wissen ja, dass wir diese Sorgen alle auf Jesus legen können und er kleidet die Lilien auf dem Feld schöner als Salomo. Also warum sollte er uns nicht auch versorgen mit allem, was wir brauchen? Was ist also unsere größte Sorge? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Nun ja, ich denke, in der katholischen Kirche ist das tatsächlich eine Frage, habe ich einen gnädigen Gott? Habe ich denn genug getan, um Gott gnädig zu stimmen? Genug gebetet? Habe ich genug getan? Aber wir wissen ja, wir brauchen gar nichts dazu zu tun, dass wir einen gnädigen Gott haben. Gott ist uns ja gnädig um Jesu Willen. Er hat uns ja schon erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Wir können uns ja freuen, dass wir durch den Glauben gerecht sind vor Gott. Also diese Sorge haben wir auch nicht mehr. Die hat Jesus uns ja abgenommen. Nun ja, allen, die an Jesus glauben. Und so bleibt eigentlich eine Sorge. Werde ich denn im Glauben bleiben? Ich weiß, ich vertraue auf Jesus, aber ich kenne ja so viele, die sind irgendwann vom Glauben abgefallen. Werde ich denn stark bleiben bis zum Ende? Und ja, das ist tatsächlich eine Sorge, die da wir heute ein Stückchen weiter nachgehen wollen. Und wir reden da wieder über das, was der Heilige Geist tut. Wir hatten ja schon viel jetzt in den letzten Wochen davon gehört, was Gottes Geist für uns tut. Und zuallererst natürlich, dass er uns zum Glauben ruft. Niemand kann Jesus einen Herrn nennen, ohne durch den Heiligen Geist. Das hat uns Gottes Geist geschenkt. Diese erleuchteten Augen des Herzens, dass wir Jesus sehen können, dass wir Buße tun können, dass wir an die Vergebung unserer Schuld glauben können. Aber jetzt kommt es eben darauf an, wie es Jesus sagt in den Reden von der Endzeit, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Werde ich bleiben an diesem Weinstock oder werde ich irgendwann abgetrennt und verdorren, wie eine nutzlose Rebe verbrannt werden? Es kommt doch darauf an, beim Glauben zu bleiben. Durch die ganze Fahrt des Lebens, die oft auch mal eine Irrfahrt sein kann zwischen verschiedenen Schicksalsschlägen oder eine Reise durch die Wüste, werde ich denn beim Glauben bleiben? Bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt. Es reicht ja nicht, wenn ich einmal in der Jugend Feuer und Flamme war für meinen Heiland und ihn bekannt habe, wenn ich aber jetzt wie eine ausgeglühte Kohle am Rand liege und kalt geworden bin. Glauben bis zum Ende. Glauben bis Jesus wiederkommt. Glauben bis wir diese Welt verlassen. Das ist Gottes Programm mit uns. Da will der Heilige Geist weiter an uns arbeiten. Da will er weiter bei uns sein. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, da stellen wir fest, dass es viele Warnungen gibt, davor im Glauben kalt zu werden, abzufallen. Der Apostel Paulus warnt, wer da meint, er stehe, der mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Das sagt er im Zusammenhang, wo er redet über den Hochmut der Kinder Israel bei der Wüstenwanderung, dass sie immer wieder gemurrt haben, gegen Gott sich aufgelehnt haben. Du versorgst uns nicht richtig, warum sollen wir immer dieses öde Manna essen und so weiter und so weiter. Und da sagt der Apostel Paulus, dies widerfuhr ihnen damals als Vorbild, nämlich, dass Gott sie strafen musste. Und es ist uns geschrieben zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Darum, wer meint, der stehe, mag zusehen, dass er nicht fällt. Pass auf, wenn du im Glauben stehst, dass du nicht umfällst. Die Gefahr ist da. Der Teufel versucht, den Glauben aus dem Herzen herauszureißen. Er kennt das ja mit dem vierfachen Acker, wo Jesus sagt, der Sämann ging auszusehen und dann fiel einiges unter die Dornen. Und der Glaube ging auf, wurde eine schöne Pflanze, aber ehe er Frucht bringen konnte, gingen eben die Dornen mit auf. Die Sorgen und Freuden des Lebens, und die waren am Ende stärker. Und dann ist die Pflanze eingegangen. Oder ihr kennt das mit dem Samen, der auf den Felsen fiel. Auch der ging schnell auf. Aber als dann die Hitze des Tages kam, dann hatte er nicht genügend Wurzeln und verdorrte und brachte auch keine Frucht. So viel kann geschehen im Laufe eines Lebens. Eine Not, eine Schuld, was uns vom Glauben wegreißen kann. Der Apostel Paulus redet selber von sich und bezeugt, dass er sich bewusst ist, dass auch sein Glaube bedroht ist. Da heißt es im 1. Korintherbrief, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerfe. Er wusste, dass der alte Mensch noch an ihm ist, der gegen Gott streitet. Und da muss er ihn zähmen, da muss er ihn begrenzen, zurückweisen. Und der Apostel Paulus bringt ja dann diesen Vergleich wie die Olympioniken, die Sportler, die in der Laufbahn laufen und sich mühen und alles zur Seite legen, damit sie den Siegespreis erlangen. Ja, unser Glaube ist in Gefahr. Denkt an Petrus, der so stark stand wie ein Fels in der Brandung. Und als Jesus dann vor seinem Leiden angekündigt hat, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern, da stand Petrus immer noch da und sagt, wenn sie alle weglaufen, ich bin mit dir. Und dann ist ja gerade der Hahn. Es gibt allerhand Gefahren für unseren Glauben. Wie versucht der Teufel, den Glauben, unsere rettende Beziehung zu unserem Heiland abzuschneiden, zu kappen? Das ist einmal Verfolgung. Früher wurden Christen um ihr Gut gebracht, Leib und Leben bedroht, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und da gehörte viel Mut dazu, aufzustehen und zu sagen, Jesus ist doch da. Heute ist das nicht so offensichtlich, aber vielleicht doch ganz ähnlich schmerzhaft. Wenn du ausgelacht wirst, was, du gehst in die Kirche, was, du glaubst an Jesus, das ist doch altmodisch, das ist doch komisches Zeug. Komm mit, wir wollen das Leben genießen. Der Teufel versucht, uns aus dem Glauben herauszuhebeln. Eine andere Möglichkeit, eine andere Waffe, die er benutzt, ist falsche Lehre und falsche Lehrer. Für die, die schon in die Kirche gehen, die Gottes Wort hören und lernen, da hat er dann Leute bereit, die ihnen sagen, naja, die Bibel, die musst du nicht so genau nehmen, die ist 2000 Jahre alt, ich will dir zeigen, wie wir es heute machen. Oder Leute, die sagen, ja, du musst deinem Herzen folgen und tu Gutes, dann wird dich Gott anerkennen. Wo die Gnade von Jesus in den Schatten gestellt wird. Und dann geht es dem Glauben schlecht. Wie macht der Teufel unseren Glauben kaputt? Wenn früher ein Kriegsheer eine Burg nicht einnehmen konnte, weil sie zu stark gebaut waren, da haben sie sie ausgehungert, haben sie belagert, bis es keine Lebensmittel mehr drin gab. Da mussten sie kapitulieren. Mancher versucht das mit seinem Glauben. Mal sehen, wie lange ich durchhalte, bis er ausgehungert ist. Unseren körperlichen Hunger, den spüren wir ja. Da gehen wir dann ganz schnell mal zum Kühlschrank und holen uns was zu essen. Aber der geistliche Hunger, der kann einfach so wegschleichen und der Glaube kann unbemerkt verdorren oder ganz absterben, ganz schmerzlos. Was bedroht unseren Glauben? Selbstgerechtigkeit. Wenn wir vorangekommen sind im Leben der Nachfolge, wenn wir merken, ja, ich schaffe es, den alten Menschen zu bezwingen, Gottes Geist hilft mir dazu, ich habe die Früchte des Glaubens gelebt, dann kommt der Teufel und dreht es rum und sagt, ja, guck, du kannst doch vor Gott gut dastehen, du bist doch besser als die anderen, sei stolz darauf. Und dann verlieren wir die Gnade, die Demut zur Umkehr und zur Vergebung. Was bedroht unseren Glauben in unserer Zeit häufig auch, wenn man tiefer eindringt in die Naturwissenschaften, an Bildung und Weisheit sich erarbeitet, dann scheint so viel im Widerspruch zu stehen zu dem, was die Bibel sagt. Und dann wird es zum Problem zu sagen, ja, Gott hat die Welt geschaffen, in 6 Tagen hat er das getan, Gott ist der Herr, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ein großes Problem, eine große Anfechtung und Versuchung für den Glauben ist die Liebe zur Welt. Die bietet so viel. So viel Freude, so viel Vergnügen, so viel Engagement, so viel Erfüllung, so viel zu tun, so viel noch zu leisten, so viel noch voranzukommen. Und wenn du dann die Bedürfnisse deiner Seele vergisst, dann magst du die ganze Welt gewinnen. Aber was nützt dir's, wenn du Schaden nimmst an deiner Seele? Eine große Gefahr für den Glauben ist auch dieses auf Gnade hin sündigen. Wisst ihr, was ich meine? Dass das Gewissen zwar schlägt, das darf ich nicht tun. Diese Gedanken zum Beispiel von Neid und Eifersucht, von Begehren, die darf ich nicht in meinem Herzen haben, aber das merkt ja keiner. Und ich lasse, Jesus wird sie mir ja wieder vergeben und ich sündige wieder darauf los. Da zieht sich Gottes Geist zurück. Ihr merkt, es gibt viele Gefahren für unseren Glauben. Dieser Gedanke, einmal bekehrt, immer bekehrt, das stimmt nicht mit dem überein, was die Bibel sagt. Unser Glaube ist bedroht. Und damit unsere Erlösung, unser Leben in der Ebenwelt Gottes kann verloren gehen. Und der Teufel versucht es. Was wollen wir dagegen tun? Menschliches Leben erhalten und schaffen können wir nicht. Die Ärzte können manches versuchen, aber wenn jemand tödlich verletzt ist, dann wird er sterben. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Können wir es erhalten, bis Jesus wiederkommt? Das sind wir nicht dazu in der Lage. Aber der große Trost ist, und hier reden wir eben wieder von dem Wirken von Gottes Geist. Er hat dich nicht nur zum Glauben berufen, sondern er will dich auch im Glauben erhalten, bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Ich bin darin in guter Zuversicht, schreibt der Apostel Paulus, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Der Heilige Geist hat es angefangen. Das gute Werk, den Glauben in dir angezündet. Er will auch, dass es zu Ende kommt. Dieses Werk bis an den Tag, wenn Jesus wiederkommen wird. Da gibt es so viele trostvolle Worte in der Bibel, die uns daran erinnern und ermutigen, daran zu glauben. Gottes Geist will den Glauben in dir erhalten, bis du zum Ziel kommst. Der Apostel Petrus schreibt in einem längeren Abschnitt, wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Also dieses Erbe ist da. Das wird konserviert. Das ist dort alles zugeklebt und staubsicher gemacht, bis du kommst. Ein unvergängliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Es ist Gottes Macht, die euch bewahrt, schreibt der Apostel Petrus, zur Seligkeit. Gottes Kraft steht dahinter. Gottes Geist hat dir den Glauben geschenkt. Er will auch, dass dein Glaube durchträgt und du bewahrt wirst bis zur Vollendung, bis zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Gottes Geist bewahrt den Glauben, er bewahrt in Anfechtung, er bewahrt in Zweifeln. Gottes Geist macht den Glauben neu und stark, wenn er zu bröckeln droht. Gottes Geist flammt die Glut wieder neu, entfacht die Glut wieder neu zur Flamme. Er will das gebrochene Rohr nicht, das angeknickte Rohr nicht zerbrechen und den Klinkenbocht nicht auslöschen. Oder Jesus sagt zu uns mit diesem Vergleich von dem Hirten, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, und was macht der gute Hirte? Nicht nur eine Herde einmal zusammensammeln, sondern ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der gute Hirte hat dich nicht nur einmal gerufen und gesammelt, er kümmert sich um seine Herde. Vater, der sie mir gegeben hat, die Herde, der ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Vertrau darauf. Jesus ist der gute Hirte, der dich nicht nur erlöst hat, sondern der dafür sorgen will, dass dein Glaube erhalten bleibt, bis wir nicht mehr Glauben brauchen, weil wir in der Ewigkeit bei ihm sind, in der ewigen Freude. Oder nehmen wir ein anderes Gotteswort, das, was wir nach der Beichte und Absolution immer hören. Ja, aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib. Ja, bewahre ihn unversehrt, untadelig, im Glauben, geheiligt. Bis wann? Bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er ist treu, der euch nicht nur berufen hat, er wird es auch tun. Nun, wir wissen, wie der Heilige Geist macht, deinen Glauben stark zu halten, gegen alle Anfechtungen, gegen alle Gefahren. Da hat der Heilige Geist einen Werkzeugkasten. Und die Werkzeuge kennen wir. Das sind die Wort und Sakrament, die Gnadenmittel. Das ist Gottes Wort. Dass wir aufschlagen und lesen, wo wir wieder erschrecken, weil wir unsere Schuld gezeigt bekommen, aber wo wir froh werden. Weil wir gezeigt bekommen, Jesus ist größer als unsere Schuld. Er hat sie weggenommen. Du bist Gottes liebes Kind. Das ist der Werkzeugkasten von Gottes Geist. Dass du sein Wort hörst und liest und darüber nachdenkst und immer tiefer eindringst. Ja, da denke ich manchmal, wie können Leute sagen, ich brauche das nicht, Gottes Wort zu lesen, ich habe das ja schon gehabt, kenne das ja schon, lass es mal die anderen machen, das ist vielleicht für die Alten da. Gottes Geist arbeitet durch sein Wort. Und jetzt haben wir ja letzten Sonntag gehabt, dass Gottes Geist überhaupt die Bibel hat aufschreiben lassen, aber da können wir vielleicht noch einen anderen Aspekt sehen. Gottes Geist hat auch dafür gesorgt, dass die Bibel erhalten bleibt. Diese alten Manuskripte, die Paulus aufgeschrieben hat, oder Mose, die hätten ja irgendwann mal im Wüstensand verloren gehen können. Nein, sie sind übermittelt bis in unsere Tage. Wir haben sie, wir können sie lesen. Das ist Gottes Werkzeug. Der Heilige Geist arbeitet mit seinem Werkzeugkasten, der Taufe, die am Anfang vom Glaubensleben steht, und dann mit dem Abendmahl, wo er das Wort in Verbindung bringt mit einem äußeren Mittel, Brot und Wein und uns schmecken und fühlen lässt. Das ist Gottes Gnade. Damit hat er dich erlöst. Ja, den Werkzeugkasten könnte man noch ein bisschen ausdehnen, was es noch alles gibt, womit Gottes Geist mittelbar arbeitet, durch die Gemeinde. Wenn wir alleine sind, dann wird es schwer, den Glauben zu leben. Dann können wir viel schneller liegen bleiben, falls wir gestolpert oder gefallen sind. Im Hebräerbrief heißt es: Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch gegenseitig, selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass niemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das ist Segen der Gemeinde, dass wir uns untereinander Weggefährten sind und wenn einer stolpert und fällt, dass die anderen da sind, ihm aufzuhelfen. Einmal brauche ich Hilfe und bin schwach und die anderen bringen mich voran. Einmal bin ich vielleicht der Motor und kann die ziehen und denen helfen, die schwach sind, die am liebsten stehen bleiben wollen. Jesus sagt es ganz wunderbar, als er den Heiligen Geist ankündigt, wie Gottes Geist arbeitet, um unseren Glauben zu erhalten. Er ist der Tröster. Der Tröster wird kommen zum Pfingstfest und er ist bei uns und hält uns wach im Glauben. Und beim Tröster, da denkt man ja vielleicht manchmal so ein bisschen dran, so an kindliche Sorgen, da muss die Mama halt eben mal trösten. Aber das Wort Paraklet, was da steht, das umfasst ja viel mehr. Das ist der Beistand, das ist auch der Rechtsanwalt, der Advokat, der kommt und uns vertritt, sogar im Gebet. So heißt es im Römerbrief: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist Gottes selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Gottes Geist ist da. Und wenn dir nichts mehr einfällt, wofür du beten solltest, oder wenn du vergisst, für das Wichtigste zu beten, für deinen Glauben, für den Glauben der anderen, Gottes Geist ist da und vertritt dich und bittet dafür. Ihr Lieben, wenn wir diese Bibelstellen anschauen, da fällt uns fast ein Dilemma auf. Einerseits stehen diese Warnungen da. Vorsicht, dein Glaube ist in Gefahr. Und auf der anderen Seite stehen diese großartigen Trostworte: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Diese großartigen Trostworte, und manchmal steht es in einem Vers hintereinander geschrieben: Darum, wer da steht, der mag zusehen, dass er nicht falle. Das hatten wir vorhin schon. Ja, dann kommt gleich im nächsten Vers: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen. Wir brauchen beides. Unser alter Mensch braucht diese Warnung. Pass auf, dein Glaube ist in Gefahr. Geh nicht leichtfertig damit um. Und unser neuer Mensch kriegt die Trostworte gesagt: Jesus ist da. Gottes Geist will dich erhalten im Glauben bis zu dem Tag, wenn Jesus dann wiederkommen wird. Wir können darauf vertrauen. Gottes Geist macht keine halben Sachen. Er fängt nicht nur das gute Werk in uns allen, sondern er führt es auch zu Ende. Das Einzige, was schief gehen kann, ist, dass wir uns dagegen stellen. Dass wir sagen: Jetzt will ich nicht mehr, ich habe anders. Gottes Geist will dich durchtragen, bis wir in der Ewigkeit sind, dort, wo unsere Heimat ist. Gottes Geist hat keine angefangenen Projekte. Ich denke, jeder von euch hat irgendwelche angefangenen Projekte zu Hause herumliegen. Irgendwas, was du mal angefangen hast zu basteln und zu bauen. Und als dann alles nicht so richtig zusammengepasst hat, hast du es zur Seite gelegt. Das Flugzeugmodell vielleicht oder ein Auto. Und dann hast du gesagt: Ach, ich lasse es jetzt mal später. Oder vielleicht hast du noch einen Urlaubsfilm auf der Speicherkarte oder auf Magnetbändern, wo du sagst: Eigentlich müsste ich das mal alles schneiden und zusammenbringen, dass ich es Leuten zeigen kann. Aber es wird nicht. Oder vielleicht hast du ein Kleid angefangen zu nähen und irgendwann, als die Nähte schief liefen, hast du gesagt: Mach es wieder auseinander. Ach, da kümmere ich mich später mal drum. Wir alle kennen diese unvollendeten Projekte in unserem Leben, die darauf warten, wenn wir mal viel Zeit haben im Rentenalter, oder die eben nie was werden. Gottes Geist hat keine unvollendeten Projekte. Gottes Geist führt zu Ende. Und darauf wollen wir uns verlassen. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.